Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das vergangene Jahr ist unwiderruflich mit der Tsunami-Katastrophe in Japan verbunden. Während für uns diese schlimmen Ereignisse schon Geschichte wurden, kämpfen die Menschen in den betroffenen Gebieten um ihre Existenz. Ein Beispiel dafür ist der kleine Ort Yamada. Tausende Einwohner starben damals und die ganze Infrastruktur wurde zerstört. Es wird lange dauern, bis dieser Ort mit seinen Menschen wieder auf die Beine kommt. Womit das zu tun hat, davon erzählt nun Judith Brandner in ihrer Reportage aus Yamada.
Im zen-buddhistischen Ryushochi-Tempel in Yamada rezitiert der Priester die Sutren, um die Seelen der Verstorbenen zu trösten. Mehrmals täglich kommen Angehörige von Opfern des Tsunami in den Tempel. Der Tsunami hat hier in dem Fischerort an der nördlichen japanischen Pazifikküste rund 1500 Opfer gefordert. Die Leichen von etwa 700 werden wohl nie gefunden werden. Mitte November sind die Taucher der Polizei zum letzten Mal hier ausgerückt. Danach haben sie ihre Suche eingestellt. Seisho Shimizu ist der Osho-san, der Priester des Ryushochi. Sein Tempel war für viele Menschen der erste Fluchtort nach der Katastrophe. Denn der Tsunami kam nur bis zu den ersten Stufen des am Hang eines Hügel gelegenen Ryushochi. In den ersten Tagen nach dem 11. März fanden etwa 80 Menschen im Wohnhaus des Tempels Unterschlupf, etwa 20 blieben bis Mitte September hier. Anfangs habe er überhaupt keine Hilfe der Behörden erhalten, erzählt der Priester. Dann habe es einen Fernsehbericht gegeben, in dem über Fluchtorte ohne Unterstützung berichtet wurde.
Und danach brachten unsere Selbstverteidigungstruppen plötzlich, ohne dass ich vorab informiert worden wäre, Hilfsgüter von der Stadt oder von der Präfektur. Die waren dann auf einmal da, ohne dass mir vorher jemand etwas gesagt hätte. Es waren hauptsächlich Nahrungsmittel und Öl, Kerosin, Heizöl. Die Stadt hat dann gleich beschlossen, den Kinderhort im höher gelegenen Bezirk Toyomane, den ich auch betreibe, zu einer Flüchtlingsunterkunft zu machen. Aber dem Tempel wurde kein Wort darüber mitgeteilt. Aber hierher kamen dann nach dem Fernsehbericht die Hilfsgüter. Hätte es den Bericht nicht gegeben, wäre sicher nichts gekommen. So ein Zustand ist das hier.
Heute ist der Ryushochi-Tempel auch Anlaufstelle für alle, die Rat und Trost suchen. Denn die Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner ist auch viele Monate nach der Katastrophe vom März 2011 noch prekär. Bürgermeister Kiichi Numazaki zählt die Fakten auf.
Insgesamt hat die Präfektur hier 1940 provisorische Wohnhäuser errichtet. Die Stadt hat die Grundstücke zur Verfügung gestellt. Dort leben 1940 Familien, die ihre Häuser im Tsunami verloren haben. Die Häuser sind sehr klein, aber wir haben den Menschen gesagt, sie können bleiben, solange es notwendig ist. Und dann gibt es noch die, die in privaten Wohnungen leben oder bei Freunden oder Verwandten untergebracht sind oder die, die ihre beschädigten Häuser selbst renoviert haben und dort leben. Das heißt, insgesamt sind es wahrscheinlich 2500 Leute, die kein eigenes Haus mehr haben. Im Tsunami wurden insgesamt 3400 Häuser beschädigt oder ganz zerstört.
Das Zentrum der Stadt Yamada, einst ein lebendiger Fischerort mit rund 20.000 Einwohnern, liegt brach. Hier sind nur mehr die Fundamente der Häuser zu sehen, die einst hier standen, und einige stark beschädigte Gebäude in dem Zustand, wie sie der Tsunami zurückgelassen hat. Bagger und Baufahrzeuge sind unterwegs und reißen die letzten Ruinen ab. Mittlerweile gibt es inmitten der Trümmer einen Supermarkt und ein paar kleine Lokale und eine provisorische Halle, in der fangfrischer Fisch verkauft wird. Ein wenig abseits des Zentrums am Strand stapeln sich meterhoch Berge von Schutt, getrennt nach wiederverwertbarem Material, das auf Abholung wartet. Allgegenwärtig sind auch hier, in Yamada, so wie vielerorts in Japan, Durchhalteparolen auf Spruchbändern, Aufklebern oder Tafeln. Doch viele Menschen könnten das ewige »Haltet durch, macht weiter, gebt nicht auf« Gerede einfach nicht mehr hören, sagt Priester Seisho Shimizu.
Mit dem Wiederaufbau geht nichts weiter. Und allmählich sinkt dieses Gefühl, das bei uns ja sehr stark ausgeprägt ist, dieses »Wir müssen durchhalten, wir müssen weitermachen«. Die Menschen werden zunehmend angespannter. Viele haben das Gefühl, sie wollen überhaupt nichts mehr tun. Warum nichts weitergeht? Das liegt an der Politik und es ist auch ein finanzielles Problem. Wenn nicht endlich etwas beschlossen wird, bewegt sich nichts.
Die provisorischen Häuser sind beigefarbene Container, Baracken aus Blech. Sie stehen nun eng nebeneinander an abgelegenen Orten, weit ab vom ehemaligen Zentrum der Stadt am Meer. An Orten, die als sicher vor künftigen Tsunami gelten. In Containern hoch über der Stadt ist auch das ehemalige Krankenhaus von Yamada untergebracht.
My mission is to help people who suffered.
Mein Auftrag ist es, den Menschen zu helfen, die gelitten haben. Nicht mehr, nicht weniger. Und es ist mein Auftrag, in dieser kleinen Stadt am Meer zu bleiben, um denen zu helfen, die krank sind, traurig, arm sind. Ich verstehe jetzt, warum ich hier auf Erden bin, warum ich geboren worden bin. Und so bewältige ich auch meine Trauer.
Now I understand why I came here, why I was born. So it's my pleasure. That's how I overcome my sorrow.
Der Arzt Sen Hiraizumi ist der stellvertretende Direktor des Krankenhauses. Er hat 3 Jahre lang in Boston, in den USA gelebt und ist eigentlich Chirurg und Krebsspezialist. In den USA hätte er wohl eine glänzende Karriere vor sich gehabt, doch er zog es vor, in seine Heimat zurückzukehren. Das war noch vor dem Tsunami. Er ist geblieben. Das Boston-Projekt sei abgeschlossen, sagt Hiraizumi auf einer der vielen langen Autofahrten zu seinen Patientinnen und Patienten. Seine Philosophie: Gestern ist vorbei. Was morgen sein wird, wissen wir noch nicht. Wir haben nur das Heute.
I complete the Boston program, so I like the things what I am doing now. So I want to improving every day. Yesterday is over. Tomorrow is not coming yet. We just have today, right?
Seit dem 11. März ist Sen Hiraizumi wieder Allgemeinmediziner. Der Tsunami überflutete das Erdgeschoss des alten Krankenhauses. Mit Hilfe des Krankenhauspersonals konnte Hiraizumi alle Patienten auf das Dach evakuieren. Er selbst schlief nach dem 11. März einige Tage lang auf dem Operationstisch. Für einige Monate war das obere Stockwerk des Krankenhauses die einzige und wichtigste medizinische Einrichtung von Yamada. Dann aber musste das Krankenhaus schließen, weil es in einer Gegend liegt, die von der japanischen Regierung als tsunami-gefährdetes und unbewohnbares Gebiet designiert worden ist. Das neue provisorische Krankenhaus ist zwar an einem sicheren Ort, hat aber keine Bettenstation mehr. Und so ist Sen Hiraizumi täglich stundenlang unterwegs und macht Hausbesuche. Es sind vor allem alte Menschen, die er zu betreuen hat.
Konnichiwa. Konnichiwa.
Konnichiwa.
Besuch in einer Containerwohnung, in einer der neu errichteten Siedlungen. Auch dieser Ort ist schwer erreichbar. Infrastruktur wie Geschäfte, Banken oder einen Supermarkt gibt es nicht. Hier lebt die 48-jährige Tomoko Kamehama mit ihrer Mutter Ina in zwei Zimmern und auf geschätzten 20 Quadratmetern. Internetanschluss hat sie nicht, nur ihr Mobiltelefon. Die weit über 80-jährige Mutter ist seit über 30 Jahren bettlägerig, durch den langen Aufenthalt in einer Flüchtlingsunterkunft ohne Krankenbett und Spezialmatratze ist sie wundgelegen. Sie hat ein großes Abszess am Gesäß bekommen, das langsam abheilt. Das verarztet Sen Hiraizumi nun. Die Kälte mache ihnen zu schaffen, sagt Tochter Tomoko. Es ist Mitte November und es kühlt in der Nacht auf etwa minus 4 Grad ab. Der lange Winter steht noch bevor. Die Wände der Baracke sind dünn, durch die Fenster zieht es herein, vor allem vom Boden her ist es eiskalt. Das provisorische Haus ist nicht isoliert.
Ich lebe zum ersten Mal in so einer Siedlung. Am meisten Sorgen macht mir, dass meine Mutter oft in der Nacht laut schreit. Ich sorge mich wegen der Nachbarn, die doch so nahe bei sind. Und dann eben die Kälte. Ansonsten habe ich persönlich keine Probleme. Beruflich mache ich derzeit in Heimarbeit diverse Büro- und Schreibarbeiten für ein Architektenbüro, zum Beispiel die Buchhaltung. Ich kann ja nicht länger weg von hier, von meiner Mutter. 2-3 Mal die Woche kommt ein mobiler Supermarkt in die Siedlung.
Tomoko hat kein Auto. Wenn sie weg muss, fährt sie mit dem Fahrrad. Im Winter wird sie zu Fuß gehen. Und auf die Frage nach ihren dringendsten Wünschen oder Bedürfnissen muss sie lange nachdenken und es fällt ihr nichts ein.
Ich bin so dankbar, dass mir und meiner Mutter geholfen worden ist. Ich kann wirklich nicht sagen, das oder das würde ich mir wünschen. Bei der Katastrophe haben mir meine Verwandten geholfen, mein Onkel und 2 Neffen. Sie waren direkt hinter mir und ihnen haben wir es zu verdanken, dass wir am Leben sind.
Was Tomoko nicht erzählen kann, ist das Ereignis, das eine tiefe Wunde in ihr hinterlassen hat. Die Verwandten, die ihr und ihrer Mutter das Überleben gesichert haben, wurden selbst vom Tsunami erfasst und mitgerissen. Sie war knapp hinter ihnen und Tomoko musste alles mit ansehen. Seit Mai lebt Tomoko nun mit ihrer Mutter im Container und sie stellt sich auf gute 2 Jahre hier ein. Das ist der Zeitraum, den die Behörden für das Leben im Provisorium angegeben haben. Tomoko hofft, dass sie danach in eine von der Regierung oder der Präfektur errichtete Wohnung einziehen kann, um nicht auf den sündhaft teuren privaten Wohnungsmarkt angewiesen zu sein. Doch ob es bei den 2 Jahren im Container bleiben wird, ist äußerst fraglich. Es ist wirklich eine Zeit der Provisorien, sagt Seisho Shimizu, und der Ärger darüber, dass alles so lange dauert, ist dem buddhistischen Priester deutlich anzumerken.
Keiner weiß, wie der Plan aussehen wird. Keiner weiß, wie und wann sich etwas verändern wird. Die Unsicherheit unter den Menschen ist groß. Dazu kommt, dass es keine Arbeit mehr gibt und auch keine Arbeitsplätze. Die jungen Leute, die Arbeit suchen, verlassen alle Yamada. Sie gehen in die Stadt Morioka oder andere große Städte. Früher lebte der Ort hauptsächlich von Landwirtschaft und Fischerei. Vor allem die Fischerei ist nach dem Tsunami zusammengebrochen. Die Menschen haben immer noch keine Boote, keine Netze. Es ist alles kaputt.
Wir wollen einen Ort aufbauen, an dem es nie wieder so viele Opfer geben wird, auch wenn wieder einmal ein großer Tsunami kommt, sagt der Bürgermeister. Und da genüge es nicht, den Schutzwall gegen die Wellen, der jetzt 6,6 Meter hoch ist und den der Tsunami im März überflutet und an vielen Stellen durchbrochen hat, höher und breiter als zuvor zu bauen. Die Stadt habe der Bevölkerung im September einen Plan zum Wiederaufbau vorgelegt, der nun diskutiert werde, sagt Bürgermeister Kiichi Numazaki.
Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Meinungen. Ich möchte bis Jahresende einen Masterplan entscheiden, aber der kann nicht beinhalten, wer wo leben soll. Das kann nur ein grober Plan sein, ohne Details. Denn die Stadt kann ja den Leuten nicht vorschreiben, wo sie sich neu ansiedeln sollen. Dieses Unterfangen wird wohl 3 bis 5 Jahre dauern.
Private Wohnhäuser dürfen künftig nicht mehr in Meeresnähe gebaut werden. Die Grundstücke müssen gegen andere eingetauscht werden, die an sicheren Orten sind. Doch das bringe eine Vielzahl an Problemen mit sich, erklärt Bürgermeister Kiichi Numazaki. In den Bergen ist nicht so viel Platz und auch das Prozedere des Grundstücktausches ist mühsam. Die Zustimmung jedes einzelnen Grundstückbesitzers ist notwendig. Und die Regierung in Tokio hat zwar in einer Untersuchung festgestellt, dass das bisherige Zentrum von Yamada in einem gefährdeten Gebiet liegt, doch wo die Grenzen zwischen gefährlich und sicher verläuft, wurde noch nicht festgestellt, ärgert sich der Bürgermeister.
Dieser Grenzverlauf wurde gesetzlich noch nicht festgelegt. Wir könnten den bestehenden Platz zum Beispiel für eine Straße verwenden. Aber wenn diese Straße durch ein privates Grundstück durchgeht, und solche Orte gibt es natürlich hier, müssten wir vorher wissen, wo diese Grenze verläuft und durch welche der privaten Grundstücke sie verläuft. Erst dann können wir einen neuen Bebauungsplan festlegen. Aber da sich das verzögert hat, können noch keine Arbeiten beginnen.
Bürgermeister Kiichi Numazaki stellt sich vor, dass bestimmte kleinere Betriebe und Unternehmen im jetzigen Zentrum der Stadt bleiben sollten, auch wenn es dort gefährlich ist. Die gesamte Fischereibranche zum Beispiel, die als Lebensader der Stadt notwendig ist und von der aus sich weitere kleine Unternehmen entwickeln sollen. Yamada ist berühmt für seine Austernzucht. Alles, was damit zusammenhängt, müsse in Meeresnähe bleiben, weiß der Bürgermeister. Abgesiedelt werden sollen nur die privaten Wohnhäuser. Doch wie kommen die Menschen zu neuen Grundstücken?
Wenn ein Grundstück der Stadt gehört, wird es den Leuten entweder verpachtet oder, wenn sie das möchten, auch verkauft. Diese beiden Wahlmöglichkeiten haben die Menschen. Oder aber man kann es auf 10 Jahre pachten und bekommt dann automatisch das Kaufrecht. Die Stadt denkt da an 10 Jahre. Wir schließen die Grundstücke auf mit Wasser und Strom und stellen sie zur Verfügung. Dann kann dort neu gebaut werden. Für diesen ganzen Prozess rechnen wir mit etwa 10 Jahren.
Eine weitere große Unbekannte ist derzeit noch, wie die Menschen den Wiederaufbau ihrer Häuser finanzieren sollen. Es gibt zwar Hilfe des Staates, diese reicht aber bei weitem nicht. Das weiß auch der Bürgermeister, der früher im Zentrum der Stadt gewohnt hat. Er gehört selbst zu den Betroffenen, die im Tsunami alles verloren haben.
Wir bieten den Menschen, die keine Häuser mehr haben, ein Grundstück an. Wer kein Geld hat, kann zu günstigen Konditionen einen Kredit aufnehmen. Der Aufbau der Häuser liegt in der Verantwortung des Einzelnen. Diejenigen, die ihre Häuser verloren haben, bekommen vom Staat 3 Millionen Yen, umgerechnet etwa 35.800 Schweizer Franken. Das reicht natürlich nicht für einen Wiederaufbau. Wir, die im Tsunami unsere Häuser verloren haben und deren Grundstücke jetzt in der Gefahrenzone liegen, die nicht mehr bebaut werden darf, wir haben vom Staat verlangt, dass er unsere früheren Grundstücke ankauft. Das aber hat der Staat abgelehnt mit dem Argument, es falle in den Zuständigkeitsbereich der Stadt. Das solle die Stadt übernehmen. Die Stadt hat dem zwar zugestimmt, aber das nächste Problem war die Frage, zu welchem Wert die Grundstücke gekauft werden. Zum Preis, den sie vor dem Tsunami hatten, oder zu deren Wert nach dem Tsunami. Nach dem Tsunami ist der Wert natürlich gesunken. Wir haben vom Staat verlangt, dass der Ankauf zum Preis vor dem Tsunami sein muss. Aber das hat der Staat glattweg abgelehnt und uns befohlen, zum Grundstückswert nach dem Tsunami anzukaufen.
Zusammengebrochen ist auch der Tourismus in der Region. Der Sanriku-Nationalpark mit seinem Vogelparadies war eine der Hauptattraktionen. Niemand fährt zum Vergnügen in ein Katastrophengebiet, auch wenn die Bucht vor der Stadt Miyako mit zu den schönsten Landschaften gehört, die Japan zu bieten hat. Nur eines der Ausflugsschiffe hat den Tsunami überstanden. Anstatt mit 400 fährt das Schiff nun mit 4 Passagieren an Bord durch die Bucht. Tourbegleiterin Akemi Kanazawa kommt denn auch gerne individuellen Wünschen nach einer musikalischen Darbietung entgegen. Das Lied »Freud und Leid gehören zum Leben« stammt aus dem Jahr 1957. Also gut, dann singe ich jetzt, sagt Akemi Kanazawa.
では歌います。いいですか。はい。奥入見先の灯台森は妻と二人で沖行く船の無事を祈って火をかざす火をかざ。
Der ökonomische Wiederaufbau der Stadt ist die eine Seite. Die andere ist die Versorgung der seelischen Wunden, die die Katastrophe vom März hinterlassen hat. 60 Selbstmorde habe es bereits in Yamada gegeben, erzählt der Arzt Sen Hiraizumi, vor allem unter alten Menschen. Viele der alten Menschen haben niemanden, ihre Kinder und Enkel leben anderswo und kommen nur selten auf Besuch. Nachbarschaften wurden durch den Tsunami auseinandergerissen. Ehemalige Bekannte leben jetzt in weit voneinander entfernten Gebieten. Hausbesuch bei einer 94 Jahre alten, bettlägerigen Dame. Es ist eine der ältesten Patientinnen, die Sen Hiraizumi betreut. Die alte Dame ist gut untergebracht, lebt sie doch bei ihren ebenfalls nicht mehr ganz jungen Kindern. Diese sind zwischen 60 und 70. Unter normalen Umständen wäre auch sie in stationärer Betreuung, doch normal ist in Yamada seit März nichts mehr. Es ist ein Wochentag und so begleiten Sen Hiraizumi 3 Krankenschwestern. Am Wochenende ist er alleine unterwegs, wechselt Katheter, setzt Infusionen neu, verarztet Wunden, misst Blutdruck und Körpertemperatur. Heute machen das die Schwestern und Hiraizumi hat Zeit, mit den Angehörigen zu plaudern und mit der Patientin zu scherzen. Diese bedankt sich für den Besuch, der eigens von so weit her angereist sei, wie sie sagt. Die alte Dame ist in guter Stimmung und alle freuen sich. Die Alten und die Kinder. Die Schwächsten der Gesellschaft sind von der Katastrophe am stärksten betroffen. So gilt denn eine große Sorge auch den Kindern. Viele müssen heute mit ihren Familien in den kleinen provisorischen Häusern leben, wo es keine Freiräume oder Spielplätze gibt. Der Arzt Sen Hiraizumi war einer der ersten, der sich den Kindern von Yamada angenommen hat. Rund die Hälfte stammen aus Familien, die keine Häuser mehr haben. Rund 5% der Kinder haben ihre Eltern oder nahe Angehörige verloren. In vielen Familien sind die Väter oder Mütter arbeitslos geworden und die Kinder leben nun in prekären finanziellen Verhältnissen. Anfangs sorgte Sen Hiraizumi dafür, dass die Kinder Stifte, Bücher, Hefte und Schultaschen bekommen, damit sie wieder zur Schule gehen konnten. Bald entstand aus dieser Soforthilfe eine Stiftung mit dem Ziel, Waisenkindern auch künftig Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Benannt ist die Stiftung nach dem früheren japanischen Premierminister Zenko Suzuki, der 1911 in Yamada geboren wurde.
And we started to support these orphans by the end of April.
Bereits Ende April, einen Monat nach der Katastrophe, haben wir mit der Unterstützung der Waisenkinder begonnen. Ich glaube, es war die erste derartige Aktion für Waisenkinder im Land. Dann haben wir die Stiftung gegründet. Und heute unterstützen wir Kinder in der Mittelschule, die auf ein College oder an eine Universität gehen wollen und in schwierigen finanziellen Verhältnissen leben. 24 Kinder haben bereits Unterstützung von uns bekommen und im nächsten Jahr unterstützen wir 30 Kinder aus dem Katastrophengebiet hier.
Die Informationen zur Zenko Suzuki Stiftung hat der Arzt auf die Homepage des Ryushochi Tempels gestellt. Denn mit dem Osho-san, dem Priester, ist Sen Hiraizumi eng befreundet. Die beiden teilen auch ihre Sorge um die Kinder. Der Priester macht sich Gedanken über das Leben der Kinder in den provisorischen Unterkünften, wo es oft Streit zwischen den Eltern gäbe, wegen des Geldes, der Arbeitslosigkeit, des eingeschränkten Lebensraumes.
Ich betreibe auch einen Kinderhort. Oberflächlich betrachtet sind die Kinder dort gesund und munter. Aber wenn man genauer hinsieht, gibt es sicherlich eines von 10 Kindern, das einen traurigen Eindruck macht, sich von den anderen absondert. Ich möchte daher gerne wissen, wie ihr Leben aussieht, wenn sie vom Hort nach Hause zurückkehren. Ich glaube, dass es Kinder gibt, die sehr leiden. Ich weiß nicht, was bei diesen Kindern zu Hause los ist. Das habe ich noch nicht herausgefunden, denn das ist schwierig, weil ich auch die Eltern in diese Untersuchung einbeziehen muss. Irgendwie muss es mir gelingen, ins Herz dieser Kinder zu blicken, um herauszufinden, wie es ihnen wirklich geht.
Das hat sich der Osho-san zur Aufgabe für die nächste Zeit gemacht. Das Hauptaugenmerk müsse jetzt auf die psychische Genesung der Menschen gelegt werden, sagt der Priester und fügt hinzu, die Menschen müssten einander wieder mehr helfen. Um zu verdeutlichen, was er meint, bringt er ein buddhistisches Gleichnis. In der Hölle sitzen viele vor vollen Schüsseln mit Essen. Sie haben jedoch nur 2 Meter lange Essstäbchen. Sie hungern, weil sie es nicht schaffen, die langen Stäbchen zum Mund zu führen. Im Himmel sitzen auch viele, auch sie haben volle Schüsseln. Auch sie haben nur 2 Meter lange Essstäbchen. Doch ihnen geht es gut. Warum? Sie verwenden die überlangen Stäbchen, um einander zu füttern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.